Herzlich willkommen bei IT Tacheles, dem Podcast der Adesso SE rund um das Thema Software Engineering. Und wie so oft in letzter Zeit geht es heute gar nicht um Software Engineering, aber immerhin um was Digitales. Und zu unserer 100. IT Tacheles Podcast Folge haben wir heute auch ganz prominenten Besuch. Ich freue mich, Frau Ministerin Ina Scharrenbach zu begrüßen.
Hey, Jubilee.
Ja, in der Tat. Frau Scharrenbach ist Ministerin in NRW, also Nordrhein-Westfalen, und zwar für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung. So ist richtig, oder?
Wunderbar,
ist ein schwieriger
wunderbar
Titel.
Ausgesprochen. Ja, ja, die Abkürzung ist schwieriger.
Genau, habe ich auch lieber vorsichtshalber darauf verzichtet. Und wir reden heute über digitales NRW zwischen Smart Cities und Cybersecurity. So grob, als grober Rahmen.
Ja, ist ja alles dabei.
Auf alles Digitale, was uns unter die Füße kommt. Ja, fangen wir mal direkt an. Digitalisierung in der Verwaltung. Wie sieht es denn aus in NRW? Was sind wir da? Was steht da an? Was macht Ihnen besondere Freude und Sorge?
Es gibt wie immer Licht und Schatten. Ne? Also bei jedem Projekt, was man so anfängt. Also es gibt viele Kommunen, die sind richtig gut unterwegs. So, und der Fokus beim Onlinezugangsgesetz lag ja erstmal darauf, irgendwie Anträge im Internet verfügbar zu machen. So, und ich finde halt, Digitalisierung lebt von der Prozessbetrachtung, von Standardisierung, von Automatisation. So, das muss man jetzt eben alles versuchen nachzuholen. Das ist die besondere Aufgabenstellung. Aber mittel- bis langfristig ist das eben das To-Do. Weil sonst können wir nicht automatisieren und sonst können wir eigentlich auch sinnvoll nicht KI einsetzen, wenn wir vorher nicht mal die Prozesse angeguckt haben.
Das ist ja so eine Dimension vom ganzen Spiel, dass man die Verwaltungsprozesse, wie alle anderen Geschäftsprozesse in der Wirtschaft auch, per Digitalisierung in den Fokus nimmt. Mir kommt das manchmal so vor, als wäre das in der Verwaltung schwierig, weil so viele Player miteinander spielen müssen und Land und Kommune und im Zweifel noch Bund ineinander greifen und Land steckt so mittendrin. Ist das besonders schwierig oder kommt man mit normaler Digitalisierung und passenden Techniken hin?
Wir kommen, finde ich, hin, wenn wir das Ganze pragmatisch sehen und auf Augenhöhe miteinander arbeiten. So, und ich hoffe, dass es im Land Nordrhein-Westfalen mit den Kommunen ganz gut klappt. So, mit Berlin war es bis jetzt schwierig, muss man sagen, weil die Länder nicht auf Augenhöhe behandelt wurden. Und dann klappt das auch nicht, weil dann entsteht Misstrauen. Und aus Misstrauen wird meistens nicht Umsetzung. Das ist nicht sinnvoll.
Aus Misstrauen wird nicht Umsetzung. Ja, das ist ein guter Punkt. Das kann ich mir lieber vorstellen. So ist das ja im Kleinen auch. Aber im Großen bestimmt erst recht.
Ja, gut, ist in der Wirtschaft auch nicht anders.
Ja, ist auch nicht anders. In der
Also, wie wollen Sie mit jemandem zusammenarbeiten, den Sie nicht vertrauen?
Aber das ist schön auf den Punkt gebracht.
Ja. Es freut mich, dass Sie das so sehen.
Ja, ja, schön. Und was kommt als nächstes? So in der Digitalisierung?
Also wir haben ja die nächsten Schritte alle am Plan. Also wir befassen uns jetzt nochmal sehr intensiv mit der Digitalisierung der Verwaltungsleistung selber. Also wir haben in der Bundesregierung es geschafft, über 9.600 einzelne Verwaltungsleistungen zu definieren. So, und offen gesagt, jetzt müssen wir mal abschichten, welche digitalisieren wir und welche lassen wir auch. Ne? Also wo einfach wenig Nachfrage ist, da braucht man kein Steuergeld in die Hand zu nehmen. Das ist verschwendete Zeit und Ressource. So, und wir haben ja natürlich ein großes Ziel. 2030, bis dahin geht so rund 25-30% der öffentlichen Bediensteten Ruhestand oder Pension. So, und die müssen wir halt irgendwie ersetzen, nicht wahr? Denn Fachkraftmangel haben wir heute schon, das wird nach vorne nicht besser. Und deshalb kann Automatisation wirklich helfen, Prozesse zu verbessern, zu beschleunigen, Qualität für Bürgerinnen und Bürger und Unternehmen auch zu wahren vor allen Dingen.
Mhm. Das, was Sie sagen, hört sich erstmal so an, als würde das für alle Länder gleichermaßen gelten. Was ist denn das NRW-Spezifische? Also ich meine, dass Menschen in den Ruhestand gehen, ist wahrscheinlich überall gleich. Oder ist die Babyboomer-Generation, die da ausscheidet. Und das war, ja, was ist NRW-spezifisch? Ich will gar nicht raten, sagen Sie doch.
NRW-spezifisch ist, dass wir eine Fülle von kommunalen IT-Dienstleistern haben.
Was, stimmt, das ist spezifisch.
Das ist spezifisch, ja, das ist spezifisch, ne? Und das trägt natürlich manchmal dazu bei, dass aus Netzwerken Schnittstellen werden, also echte Schnittstellen. So, und das macht es dann auch manchmal schwierig, auch in der Umsetzungsgeschwindigkeit. Aber die kommunalen Spitzenverbände haben sich auf den Weg gemacht, sich auch mit einer Neuorganisation mal zu beschäftigen. Andere Länder haben das schon lange hinter sich, muss man dazu sagen. In Nordrhein-Westfalen gehen wir das seit der letzten Legislatur, also 2017 bis 2022 an, machen jetzt nochmal einen neuen Angang. Und dann hoffe ich, dass alle erkennen, dass das Zusammenwirken und das Ressourcenzusammentun besser ist, als wenn jeder einzeln für sich hinwurschtelt.
Wie viele haben wir denn? 30 oder so? Oder
nach meiner Kenntnis über 50.
Über 50, also noch viel mehr. Ja. Und wenn Sie jetzt mit denen diskutieren, dass sie was zusammen machen sollen, finden die das bestimmt gar nicht witzig, oder?
Naja, erstmal gehören die kommunalen IT-Dienstleister ja den Kommunen. Das sind die Eigentümerinnen und Eigentümer. Dann sind wir in der kommunalen Selbstverwaltung grundgesetzlich garantiert, hochgeschützt. So soll das sein, so muss das auch sein. So, aber die Eigentümer als Städte und Gemeinden, als Kreise müssen eigenes Interesse dran haben. Denn das Thema Informationssicherheit wird immer wichtiger. Wir haben große Erneuerungsbedarfe in der Infrastruktur, das darf man nicht verkennen.
Zum und das Teil können die auch gar nicht alle einzeln machen, oder?
Nein, also sie haben die Finanzen nicht, sie haben die Technik nicht, sie haben die Leute nicht. Und deswegen ist es dann manchmal gut zu sagen, gemeinsam ist leichter als einsam.
Da ist doch Sicherheit bestimmt ein guter Treiber, oder nicht?
Ja, Sicherheit ist ein guter Treiber, aber das darf sich noch mehr durchtreiben in der Wahrnehmung.
Ja. Da reichen einzelne Inzidenzen nicht, um alle gleich zu bekehren wahrscheinlich.
Nein, also für viele, das ist, finde ich, so ganz spannend. Ja, also in der analogen Welt kennen wir alles, Polizei, Feuerwehr, Rettungspläne, Brandschutzpläne, Katastrophenschutzpläne. So, aber digital ist es irgendwie ein bisschen planlos. So, und deswegen Informationssicherheit ist einfach nur, wenn Sie so wollen, digitale Daseinsvorsorge und die muss halt passen, weil die Bürger müssen uns ihre Daten anvertrauen. So, und die müssen sicher sein, dass das Vertrauen auch gewährleistet ist. Mhm. Und das schafft die Informationssicherheit.
Mhm. Ja, bin ich mal gespannt. Neben der Digitalisierung der Verwaltung und der nötigen Prozesse ist der zweite, oder zumindest ein zweiter Blickwinkel auf die Digitalisierung ja, ob die Rahmenbedingungen für digitale Unternehmen, insbesondere Start-ups, die ja per se immer irgendwie digital sind oder fast immer digital sind, gut sind. Wenn man jetzt aber Start-ups nachdenkt, denkt ja jeder erstmal an Berlin. Warum ist denn NRW auch da gut aufgestellt? Also ich frage so, jetzt gar nicht
um die Start-up-Szene haben.
Ja, ich finde das auch, dass
wir gut aufgestellt sind. IKT und Digitalbereich.
Ja.
Ja, aber als Flächenland wird man immer weniger wahrgenommen als die Hauptstadt natürlich.
Also mir persönlich.
Dabei sind wir viel sexier, finde ich, ja, in Nordrhein-Westfalen als Berlin.
Ja, gibt zumindest einzelne Städte, hätte ich auch gesagt. Mir macht ja Hoffnung bei den digitalen Start-ups, dass wir durch die Generation der B2C-Startups einmal durch sind. Alle Lieferdienste und so weiter sind jetzt in Berlin, aber wir haben ja echte Industrie hier in Nordrhein-Westfalen.
Darauf kommt es ja an, ne? Nachhaltige Wertschöpfung ist das Entscheidende. Und da leisten wir heute schon viel. Also wir haben wie immer viele Hidden Champions, freut mich, aber mit Hidden ist halt nicht sichtbar, ne?
So, kann man sich drüber freuen. Das finde ich ist schwierig, oder? Also so ein Hidden Champion aus der alten Industrie mit so einer Start-up-Mentalität irgendwie zusammenzubringen und deren Geschäftsmodell, naja, verhäkeln muss man sie nicht, aber.
Ja gut, das fängt ja natürlich immer im Mindset an, ne? Das ist so das Entscheidende, denn in der Tat, wir erleben ja gerade große Veränderungen in einzelnen Branchen, die energieintensiven Wirtschaftsbereiche stehen massiv unter Druck. Aufgrund der Energiepolitik, der Energiepreise. Aber trotzdem braucht man ja das Geschäftsmodell für die Zukunft. So, und deswegen, das ist jetzt, ich finde, so dieses Jahr 2025, wir sind mitten im Jahrzehnt. So, das ist so ein Jahr für kreative Köpfe und Lenkerinnen und Denkerinnen und Denker natürlich auch, Herr Professor.
Und bei unserer Hochschullandschaft, die wir ja haben, müsste das ja eigentlich gut gehen, oder?
Ja, die ist breit aufgestellt. Auch da fehlt es manchmal an Sichtbarkeit.
Finde also, ich auch.
Wir kommen ja beide aus dem Ruhrgebiet, da kennen wir das. Ne? Also wir sind immer stolz auf unser Ruhrgebiet, aber es ist so viel da, dass Menschen das manchmal gar nicht wissen, was alles da ist. Und deswegen lobe ich jetzt hier mal den Digital Campus Zollverein, der versucht im Ruhrgebiet über 80 IT-Experts aus Firmen zusammenzubringen, zu vernetzen und das Thema gemeinsam voranzubringen. Das sind sehr wichtige Initiativen.
Und das ist wirklich auch eine gute Runde, die so für die Region tickt. Also die paar Mal, die wir da zusammen waren, habe ich es zumindest mal so wahrgenommen, als dass die Teilnehmer da sind, wirklich auch so einen Lokalkolorit mitbringen und jetzt nicht nur aus technischer Sicht tolle Sachen machen wollen, sondern es auch noch mit so einem Regionalbezug, der jetzt nicht mehr ganz am Kirchturm hängt. Also das ist schon Ruhrgebiet, da redet das keiner über Essen, Bochum, Dortmund, sondern eins größer ist es da geworden. Das finde ich auch ist ermutigend.
Naja, das Breitbandkabel macht ja an der Stadtgrenze. Es soll nicht halt machen, sage ich jetzt mal so.
Es soll nicht halt machen,
So. Insofern kann man das ja nur übergreifend denken, weil am Ende sitzen wir sowieso alle in einem Boot. Also nützt ja nichts so. Wir brauchen einen attraktiven Standort, wir brauchen Unternehmen, die das repräsentieren und die eben mit Innovation aufwarten. Denn wenn ich mal so meine Weltsicht in wenigen Worten darlegen darf, die Amerikaner innovieren ungeheuerlich. Ne? Also es kommt ungeheuer viel Innovation aus Amerika. China hat bis vor 10, 15 Jahren vom Kopieren gelebt, vom Wissen aneignen, innoviert jetzt auch. Europa reguliert und Deutschland diskutiert. So, und das ist eine schlechte Aufstellung für eine der größten Volkswirtschaften auf dieser Welt. So, und deswegen ist das Ruhrgebiet schon wie immer ein guter Kern.
Mhm. Ja, hört sich für mich auch ermutigend an. Erfordert dann aus meiner Sicht auch immer, dass man ins Tun kommt. Das finde ich nicht ganz einfach, weil so Strukturen, die lange gewachsen sind, da meine ich jetzt auch gerade viele große Unternehmen, alte Industrie, da so den Impuls reinzubringen. Ja gut,
sind Tanker, aber es fängt da eben im Mindset, in den Chefetagen an.
Aber ist für die Startups manchmal schwierig, finde ich. Ja? Also die kommen dann da voller Enthusiasmus hin und prallen auch gern mal ein, zwei Mal ab und müssen sich erstmal daran gewöhnen, dass man da großes Beharrungsvermögen braucht. Ja. Gut, gucken wir einmal auf die Smart Cities. Passt ja gut zu Digitalisierung und Kommunales. Das müssen ja die Städte treiben. Ja. Wie nehmen Sie das wahr? Sind die hier und da mal auf dem Weg?
Ich finde schon. Also wir landen ja mit nordrhein-westfälischen Kommunen regelmäßig im Bitkom-Index auch gut oben, muss man sagen. Und es ist viel Innovation unterwegs. Ja? Also auch viele Städte, die künstliche Intelligenz ausprobieren im Masseverfahren. Mhm. Also wir haben jetzt eine Stadt, die ist bei den Grundsteuerbescheiden, was ja ein Reizwort an sich ist inzwischen, mit KI unterwegs. Viele probieren Chatbots aus als Bürgerkommunikation. Sind auch wirklich dabei, Ende zu Ende zu digitalisieren, das muss man sagen. Also es ist viel in der Erprobung. Und der Vorteil ist einfach, in der Kommune ist die Hierarchie flacher. Also je kleiner, desto flacher, muss man sagen. Und umso schneller sind sie unterwegs. Und dann haben wir natürlich die großen Tanker. So, und da gibt es aber auch viel Innovationspotenzial. Wenn Sie Gelsenkirchen nehmen, die sind, finde ich persönlich, sehr, sehr weit vorne. Auch wenn man über Gelsenkirchen aus anderen Gründen manchmal meckert, aber in der Digitalisierung sind die sehr gut unterwegs.
Mhm. Okay, finde ich auch überraschend.
Ja, sehen Sie. Ist nicht weit von hier, ne? Aber als Dortmunder nach Gelsenkirchen zu fahren, das ist natürlich schon eine Sache.
Das machen wir natürlich nur ungern, aber wenn es mal was zu gucken gibt, machen wir es natürlich schon.
Ja, lohnt sich.
Okay. Eine Schwierigkeit könnte ja sein, dass da so viel parallel passiert, weil die Aufgaben, die da für die Städte anstehen, sind ja schon sehr ähnlich. Jetzt weiß ich, es gibt dieses Einer-für-alle-Prinzip oder ein Nee für alle, oder? Also was irgendwo mal läuft, soll den anderen auch angeboten werden auf kommunaler Ebene. Ja. Ist mein Eindruck immer, dass das schwierig ist, weil auch die Instrumentarien, um es überhaupt geeignet zu übernehmen, irgendwie buchhalterisch und kommerziell, egal, ist gar nicht, wo es dran scheitert, aber so richtig flüssig kommt es manchmal nicht vor.
Also ich sag mal, der Grundansatz war, finde ich, schon ein richtiger. Ne? Dass einer anfängt und alle können das dann übernehmen, aber es scheitert halt ganz häufig in der operativen Umsetzung. Sowohl jetzt in dem Verfahren selber. Also immer dann, wenn so Landesspezifika hinzukommen, wird es halt schwierig. Ja? So, dann, und ich finde, so ein Kardinalfehler von Anfang an war zu gucken, was ist im Markt vorhanden oder was ist nicht vorhanden. So, und es ist ganz viel Geld investiert worden, um Dinge, die im Markt vorhanden sind, nochmal neu aufzusetzen. Und das ist nicht klug. So, denn wir brauchen ja die Innovationskraft der Unternehmen. So, und die Unternehmen sind ja ganz häufig auch schneller, als jetzt die öffentliche Hand es ist, zumal wir ja in der Regel die Expertise gar nicht haben. Ne, ich sage mal, machen Sie mal einen Metzger zum Bäcker, das funktioniert auch nicht. So, und wenn Sie eine Beamtin oder einen Beamten haben, der seit 20, 30 Jahren die Dinge auf Papier bearbeitet, der kann nicht von jetzt auf gleich seinen Prozess digital beschreiben. Wie soll der das denn können?
Meinen Sie, das ist schwieriger als in der Wirtschaft? Da gibt es ja auch genug Papier.
Ja, also in der Wirtschaft ist es natürlich, Sie müssen sehen, dass Sie Unternehmen am Laufen halten. Ne? Wenn Sie nur Jahresverluste produzieren, dann gibt es halt sie nicht mehr lange. Das ist ja nicht
das stimmt,
der klassische
in der Verwaltung 1
deutsche, ordentliche HGW-Ansatz. Ja? Oder die international unterwegs sind dann oder börsennotiert im Bereich der Shareholder-Values. So, und da haben sie natürlich eine ganz andere Motivation dahinter, weil sie im Wettbewerb bestehen müssen. So, da hängen Arbeitsplätze dran, da hängt vielleicht die eigene Familie natürlich dran. Wir haben viele familiengeführte Unternehmen, was sehr gut ist. So, und das ist in der Verwaltung anders.
Aber dann ist Fluktuation auch eine Chance.
In der Verwaltung.
In der Verwaltung, genau.
Ja, aber wir kriegen leider aufgrund der Tarifstrukturen natürlich nicht jetzt die super IT-Fachkräfte. Ne? Das muss man jetzt auch sagen. Die finde ich persönlich, es hilft halt immer, wenn man auch mal Menschen von außen bekommt, die Prozesse kennen oder anders kennen. Mhm. Und die dann auch sagen können, Mensch, wenn wir das so und so machen, das ist viel besser. Ja, weil irgendwann schleift sich natürlich eine Routine in der Bearbeitung ein. Ist ja völlig normal, menschlich normal.
Kann man nicht gegen einen,
ist klar. So, und deshalb hilft manchmal dann, wenn Leute von außen kommen, die einfach auch mal sagen, so rum oder so rum oder so rum, geht's halt besser. Mhm. Und man macht sich dann wieder neu auf den Weg.
Sie haben es jetzt gesagt mit dem Fachkräftemangel. Ich überlege, ob ich widerspreche, weil mir kommt es gerade so vor, als wird das ein bisschen milder mit dem Fachkräftemangel. Also so ein MINT-Mangel zumindest. Ich rede jetzt mal nicht über Pflegeberufe, das ist ganz was anderes. Ja. Aber jetzt über so informatiknahes Zeugs habe ich den Eindruck, dass es vor 2 Jahren schon mal schlimmer war mit dem Mangel. Kommt Ihnen das nicht so vor?
Nee, jetzt, ne? Offen gesagt nicht.
Verrückt.
Also ich meine, wir haben eine hohe Nachfrage nach den Studiengängen, das ist schon so, aber wir haben auch viele Abbrecher, muss man auch sehen. Mhm. Und insofern, je mehr MINT-Leute wir bekommen, umso wichtiger ist das für die Bundesrepublik,
ja. Wir haben unsere Köpfe. Also volkswirtschaftlich glaube ich das auch. Aber ich meine jetzt so auf Behörden- oder Unternehmensebene, Menschen an Bord zu kriegen mit der passenden Qualifikation, das kommt mir so vor, als wäre das vor ein paar Jahren noch mal schwieriger gewesen.
Okay.
Aber
man weiß ja, wenn das so weitergeht, dann wäre das ja super.
Ja. Okay. Dann wird das vielleicht sogar ein Problem. Gut, kein IT-Tacheles ohne KI. Sie haben das Thema auch schon einmal angesprochen. Wenn man mal annimmt, dass in der Verwaltung viele Prozesse Massenprozesse sind, die irgendwie mit Papier zu tun haben, dann scheint das ja ein natürliches Ausprägungsfeld für künstliche Intelligenz zu sein, insbesondere sogar für generative künstliche Intelligenz. Genau. Wie ist denn Ihr Blick darauf?
Grundsätzlich erstmal ein positiver. Ja? Also ich bin immer sehr technikaffin und technikoffen. So, und wir haben in Nordrhein-Westfalen über den Landesbetrieb Information und Technik NRW Genius entwickelt. Das funktioniert ganz gut. Wir sind in der Erprobung in der Landesverwaltung, rollen das jetzt nochmal aus auf bis zu 3000 Arbeitsplätze, um ganz einfach mehr lernen zu können als System. So, und auch da wird sich irgendwann die Frage stellen, machen das 16 Bundesländer einzeln? Oder wirft man Fähigkeiten und Geld halt zusammen?
Was aber da ist viel, fürchterlich, viel, viel, oder? Viel sinnvoller ist. Jetzt ist doch endgültig klar, dass das fürchterlich ist, oder? Wenn die alle anfangen, große Sprachmodelle zu trainieren.
Ich mache das ja jetzt erst seit 2022, den Digitalisierungsbereich, aber das war von Anfang an offenkundig, dass auch da gilt, gemeinsam ist besser als einsam. Und deshalb aus Fehler lernt, also bei KI müssen wir es jetzt irgendwann zusammenwerfen. So, und sie haben halt ganz viele typische Hemmschuhe, ne? Datenschutz wird rauf und runter geprüft, Barrierefreiheit wird rauf und runter geprüft, Beteiligung der Hauptpersonalräte. Das ist in der Verwaltung manchmal alles nicht ganz so einfach, weil selbst wenn Sie jetzt, welches Bild soll ich jetzt mal nehmen? Also Sie machen sich auf eine Reise, Sie wissen aber noch nicht ganz genau, auf welcher Insel Sie rauskommen und alle wollen wissen, bei welcher Insel kommen wir raus. Ne? Und Sie müssen sagen, naja, lass uns doch erstmal aufs Schiff steigen. Mhm. So, und da brauchen Sie dann auch das Mindset aller Beteiligten, die positiv mitwirken müssen. Aber bei NRW Genius funktioniert es und alle sind ganz heiß drauf, dass es noch weitergeht.
Wie haben Sie es denn da hingekriegt, den Datenschutz, ich will nicht sagen einzuhegen, der hat natürlich sein Recht und muss auch umgesetzt werden, aber wahrscheinlich hier und da mal in konstruktiver und nicht in lähmender Art und Weise. Ich will auch gar nicht unterstellen, dass das immer so ist, aber manchmal ist es halt schon so. Ja. Haben Sie Hoffnung, dass man das bei pragmatischem Vorgehen auf ein vernünftiges Maß reduziert kriegt?
Ja, klar. Also ich meine, wir gehen ja auch so, wenn wir analoge Daten haben mit ihren Klarnamen nicht nach außen um. Ne? Also ist ja jetzt kein Hexenwerk in der digitalen Welt zu sagen, Klarnamen haben in der KI nichts zu suchen.
Zum Beispiel. Ne? Na klar, aber da ist mein Eindruck, bei etablierten Verfahren, insbesondere bei denen, die jetzt schon lange eingeschwungen sind und gewohnt und Menschen wissen, was sie tun sollen, da wird der Datenschutz halt nicht mehr so systematisch angeschaut, weil es halt eingeschwungen ist. Und bei jeder Art von Veränderung droht die große Keule, um zu gucken, haben wir es denn jetzt auch ganz sicher? Und man versucht es nicht auf dem Sicherheitsniveau anzuordnen, das man vorher hatte, auch nicht in etwa, sondern ganz schwer am Ende des Spektrums.
Ja gut, das ist am Ende auch wieder im Prozess, wer steuert das, ja? So, und ich meine, wir sind ja als öffentliche Verwaltung unterwegs. Sie wissen, dass ein Teil der Bevölkerung alles ganz fürchterlich findet, was die öffentliche Verwaltung an Daten hat. Der Großteil tut das übrigens nicht, aber der kleine Teil ist immer sehr lautstark unterwegs.
Das ist ja.
So, auch wenn man auf den sozialen Medien nach Amerika immer gerne alles rübergibt. So, aber deswegen müssen wir halt Datenintegrität gewährleisten. So, und auch Datensparsamkeit.
Datensparsamkeit. Und das ist natürlich gerade bei KI ein Problem.
Ist schwierig, ne? Weil er muss ja lernen. Ne? KI muss lernen,
genau,
oder sie oder er muss lernen. Also insofern, ja.
Hat man als Land einen Anknüpfungspunkt? Wie wird denn so ein EU-AI-Act umgesetzt? Machen Sie das auf Landesebene oder gibt es nämlich 16 Spezialisierungen?
Also es gibt immer eine Zentralzuständigkeit der Bundesrepublik und dann wird es auch Ausprägungen natürlich geben für die Landes-IT-Betriebe oder die kommunalen IT-Betriebe. So, deshalb, der AI-Act ist Fluch und Segen. Ja. Eigentlich brauchen wir jetzt Freiheit in der Entwicklung, weil sonst gilt weiterhin Amerika und China innovieren und wir regulieren.
Und wir haben nicht mal ein Sprachmodell.
Ja, wir haben nicht mal ein Sprachmodell.
Ja,
aber gut, dass wir sprechen.
Ja, immerhin. Genau. Ja, genau. Dann haben wir die ethischen Fragestellungen, die spielen da auch eine Rolle, sind nicht ganz so stark reguliert, aber da liegen uns ja im Wertekostüm drauf zu gucken. Das ist ja auch vernünftig, also finde ich jetzt zumindest mal, solange es nicht als Totschlagargument eingesetzt wird.
Aber da ist ja, de facto ist die Welt schon weiter.
De facto ist die Welt weiter.
Ja, die Welt ist weiter. Ja, also ich meine, alles, was in sozialen Medien abläuft, hat jetzt mit digitaler Ethik nicht mehr ganz so viel zu tun.
In der Tat, ja.
Und das ist eben so meine Sorge, dass die Errungenschaften, die wir in der analogen Welt haben, ja, wie wir miteinander umgehen, die kommen da halt völlig unter die Räder und es scheint keinen Menschen mehr zu interessieren. Und da muss man sich auch nicht wundern, dass viele sich halt zurückziehen, weil sie sagen, das ist nicht mein Verständnis, wie wir zusammenleben wollen. Aber es wird eben immer schwieriger, das auch in der analogen Welt aufrechtzuerhalten. Ja, weil viele kommen aus der digitalen Welt und sagen so, kann ich mal wilde Wiese spielen? Und das mache ich jetzt analog auch. So, und deswegen brauchen wir diesen digital-ethischen Diskussionsprozess.
Da stirbt die Wahrheit zuerst in den sozialen Medien wahrscheinlich.
Ja, das ist auch so. Ja, ne? Aber auch. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Gesellschaft so leben will wie in der digitalen Welt.
Nee, das kann ich mir auch nicht vorstellen. Das würden Menschen nämlich gar nicht aushalten, weil sie mögen ja auch manchmal ein bisschen freundlich miteinander sein.
Ja.
Ja, ja, aber das ist jetzt tatsächlich kein Digitalisierungsproblem mehr, sondern gesellschaftliches. Wahrscheinlich auch nicht mal mehr in erster Linie politisches, oder? Gut, Gesellschaft ist immer Politik, aber da muss eine Gesellschaft sich irgendwie darauf einigen, wie sie das möchte.
Ja gut, aber Sie haben ja sonst in der Gesellschaft immer auch gesellschaftliche Korrekturmechanismen immer gehabt. Ja? Mhm. Also ob das jetzt zwischen Erwachsenen und Kindern ist oder zwischen Erwachsenen oder Alt und Jung oder Frauen und Männern. So. Und wenn das natürlich einreißt, weil dieser gesellschaftliche Korrekturmechanismus nicht mehr funktioniert, dann haben wir ein Problem. So, und in Teilen merken wir das ja auch, dass es an Respekt fehlt. So, das kann die Politik selber vorleben. Ist auch eine Frage, wie wir alle miteinander umgehen in der Politik. Aber die Gesellschaft selber muss ein Interesse daran haben, dass sie sagt, so wollen wir das nicht. Das ist nicht unser Verständnis von einem friedvollen Zusammenleben.
Ich habe so ein anderes Beispiel dafür. Ich hatte neulich eine Kollegin von der Ruhr-Universität in Bochum, die zu Digitalisierung und digitaler Ethik vortrug. Und die sagte dann so Sachen wie, sie könnte sich auch vorstellen, dass bestimmte Angebote, da ging es jetzt schwer um TikTok, aber ist nur beispielhaft, zumindest mal für Kinder und Jugendliche irgendwie stärker reguliert und verboten gehören.
Das teile ich,
ja. Ja, also ich war so ambivalent in erster Linie, war auch im Publikum so ein bisschen, ui, verboten. Das aber passt ja gar nicht zu dem liberalen Gedanken, der da so gerade bei IT-Menschen ja leicht mal mitspielt. Aber dann hat sie das ganz ordentlich übertragen und gesagt, ja, aber in der realen Welt sind auch Dinge verboten, was die Kinder und Jugendlichen nicht dürfen. Die dürfen keinen Alkohol trinken und die dürfen nicht alle Filme gucken. Und frag mich, was noch nicht alles.
Alle Videospiele spielen.
Und warum soll man denn diese auf gesellschaftlichem Konsens basierende Regelung nicht auch ins Digitale übertragen? Oder muss man es nicht vielleicht sogar tun?
Muss es.
Und die hat uns binnen kürzester Zeit umgedreht mit ihrer Argumentation.
Nein, das
fand ich sehr
richtig.
Überzeugend.
Also ich argumentiere aus denselben Gründen heraus. Ja? Also wir haben die Filmkontrolle, wir haben die Videospielkontrolle, alles wird mit Altersangaben versehen. Und Kinderseelen sind ja im Grunde nach weiße Blätter.
Mhm.
So, und die werden beschrieben, ne? Werden beschrieben durch Eltern, durch die Familie, durch die Umgebung. So, und daraus formt sich ja dann am Ende ein selbstständiger Mensch, idealerweise demokratiefähig. So, und jetzt trifft auf dieses Kind völlig ungefiltert alle mögliche Gewalt. Ob das Pornografie ist, ob das Morde sind oder schrecklichste Gewalttaten, was Menschen einander antun können. So, und das wissen wir ja, dass das so ist. So, und das ist fatal, wenn wir wissen, dass das so ist und das, was ja mit den Kindern auch macht, weil sie stumpfen ab.
Mhm.
Und das ist nun mal, sind nun mal die nächsten Erwachsenen, die daran wachsen.
Ja,
so, und damit wird es ja schwieriger, unser Verständnis von miteinander leben und miteinander umgehen, dann in nächsten Generationen zu wahren, wenn wir hier Kinder völlig ungeschützt lassen. So, und deshalb, ich sage das jetzt mal als Landesvorsitzende der Frauenunion, wir fordern das jetzt schon länger, dass wir eigentlich ein sicheres Online-Surfen für Kinderseelen brauchen.
Ja.
So, weil Eltern schaffen das nicht alleine und Schulen schaffen das auch nicht alleine.
Nee, Schulen schaffen das bestimmt nicht alleine. Das glaube ich auch. Und Eltern sind auch hier und da oder ganz weitgehend bestimmt so überfordert.
Mein Gott, das ist natürlich für manche Eltern wird das schwierig, wenn sie vielleicht keine 24 Stunden Nachvollziehbarkeit mehr haben der Kinder. So, aber zum Kindsein gehört auch mal Freiheit dazu.
Ja. Aber wahrscheinlich haben wir da ein wichtigeres Problem am Wickel als die Frage, ob so ein Verwaltungsprozess eins digitaler ist. Oder
würde nicht. Ich auch so sehen, offen gesagt.
In der Tat. Gucken wir trotzdem mal auf digitale Bildung und Weiterbildung für Verwaltungsmitarbeiter. Das ist ja auch eine schwierige Aufgabe. Wir merken das ja hier in so einem IT-Unternehmen über unserem, ist es ja schon schwierig, Leute immer wieder mit den neuen Techniken vertraut zu machen und das idealerweise noch so, dass sie die nicht nur kennen, sondern auch noch anwenden können. Ist aber ja in einem Ministerium bestimmt auch ganz besonders schwierig, oder?
Wie in der Gesamtbevölkerung, muss ja, man ja sagen. Ja, also Digitalkompetenz ist in Deutschland.
Aber bei einer älteren Belegschaft, haben Sie gerade gesagt, ne? Oder?
Zumindest auch bei uns. Gut, Sie haben ja in jeder Belegschaft haben Sie Leute, die bei jeder Technik vorne mit dabei sind. Und Sie haben auch Leute, die sagen, bleibt mir weg mit neuer Technik. Also die haben ja die komplette Spannbreite. Und insofern ist die Digitalkompetenz halt so wichtig. So, und im Digitalberat Nordrhein-Westfalen werden wir jetzt eine nordrhein-westfälische KI-Journey versuchen auf den Weg zu bringen, wo wir niederschwellig versuchen, auch über Länder, Kommunen, unterschiedliche Hierarchieebenen Menschen zusammenzubringen, um sie in diesem KI-Thema mitzunehmen, KI-Kompetenzen zu vermitteln, was so wichtig ist. Denn wenn man sicher ist im Umgang mit Technik, dann wendet man sie auch an. Dann kann man sie auch rechtssicher anwenden.
Mhm. Spannend. Ja, sind wir einmal durch unsere Fragen. Haben Sie denn noch eine Herausforderung, die Ihnen besonders am Herzen liegt oder ein Wunsch? Sie können sich auch was wünschen, nicht, dass das erfüllen, aber vielleicht interessiert die Zuhörerinnen und Zuhörer auch, was Sie sich noch so wünschen.
Ich persönlich wünsche mir bei der Digitalisierung einfach viel mehr Pragmatismus und viel mehr Hands-on, als permanent zu gucken, warum geht was nicht. So, wir müssen dahin kommen, dass
dann
wir sagen,
geworden,
das geht. Ja. So, das muss die Ansage sein, das geht und das kriegen wir hin und nicht, warum das alles nicht
und
geht.
Und wir machen das einfach.
Und wir machen das. Ja, wir packen perfekt. Das an.
Frau Ministerin, vielen Dank, dass Sie bei uns zu Gast waren. Ich glaube, das war für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer sehr interessant, die Verbindung zwischen alltäglicher Digitalisierungsproblematik und der politischen und gesellschaftlichen Einordnung. Ja. Mir hat das auch viel Spaß gemacht.
Wunderbar.
Dankeschön.
Dann auf die nächsten 100. Ja.
Auf die nächsten 100, genau. Dankeschön.
Danke.
Für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal der Hinweis, das Ganze findet man unter www.adesso.de/podcast.